Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, dem 27. Februar. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Die Mitwirkung zur Zukunft der Berner Almenden neigt sich dem Ende zu. Manche Punkte geben noch immer zu reden, etwa die Idee eines unterirdischen Parkhauses.
Das Problem wird einfach in den Untergrund verschoben. Und zwar nicht einfach in irgendeinen Untergrund, sondern unter die große Almend, also unter geschützten Boden.
Und dann führen die Pläne des Bundesrats in der Agrarpolitik dazu, dass kleine Betriebe aufgeben müssen. Genau das befürchtet die Kleinbauernvereinigung.
Wir haben wirklich quasi jeden Tag einen Betrieb, der aufgibt in der Schweiz. Und wenn jetzt hier der Bundesrat das quasi noch befördert, wird es noch schneller gehen.
Und zu guter Letzt, in Wabern findet dieses Wochenende das Festival Plötzlich tot statt und rückt unsere Vergänglichkeit ins Zentrum.
Weil ich denke, das Bewusstsein um Vergänglichkeit und Endlichkeit auch den Blick aufs Leben schärfen kann, wenn man weiß, die Zeit ist begrenzt.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit einer Nachricht aus dem Kanton Bern. Die Linke wirft SVP-Regierungsrat Pierre-Alain Schneck vor, Frauen ungenügend vor Gewalt zu schützen. Für linke Parteien ist klar, es braucht mehr Geld für zusätzliche Plätze in den Frauenhäusern, für Beratung von Opfern und Tätern und für Prävention und Sensibilisierung. Darüber berichtet die Tageszeitung Der Bund. Derzeit debattiert die Berner Politik über die neue kantonale Opferhilfestrategie. Schneck will die drei Organisationen fusionieren, die im Kanton Bern Beratungsstellen und Frauenhäuser betreiben. Des Weiteren soll in Biel ein zweisprachiges Mädchenhaus eröffnet werden. Das Personal von Apotheken soll in einem Online-Modul geschult werden, um Betroffene von häuslicher Gewalt zu erkennen und an die entsprechenden Stellen zu verweisen. Die Ratsminderheit von Grünen und SP spricht von einer in zentralen Punkten ungenügenden Strategie und ruft deshalb zu einer Kundgebung auf. Diese findet am Dienstag, 3. März um 17.30 Uhr vor dem Rathaus in Bern statt. Die Dringlichkeit ihres Anliegens begründen sie mit einer Zunahme von registrierten Fällen häuslicher Gewalt. Zudem wird in der Schweiz alle 11 Tage eine Frau getötet. Nach Genf. Die USA und der Iran haben ihre Atomverhandlungen beendet. Das teilte der Oman mit, der als Vermittler auftritt. Die Gespräche sollen nächste Woche fortgeführt werden, es berichtet der Deutschlandfunk. Omans Außenminister Al-Busaidi erklärte auf X, es habe erhebliche Fortschritte bei den Verhandlungen gegeben. Auch der iranische Außenminister Araghchi sprach von Fortschritten. Beide Seiten müssten nun Rücksprache mit ihren Regierungen halten. Die USA wollen nach eigenen Angaben verhindern, dass Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, das Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. In Genf fanden auch Verhandlungen zwischen Vertretern der Ukraine sowie Russlands und der USA über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs statt. Die USA waren mit den Gesandten Witkoff und Kaschner vertreten, die auch bei den Iran-Gesprächen aktiv sind. Der ukrainische Präsident Zelensky erklärte, die nächste Gesprächsrunde finde voraussichtlich Anfang März in Abu Dhabi statt. In die Ukraine. Trotz EU-Sanktionen tauchen in russischen Waffen weiterhin Hightech-Komponenten aus Europa auf. Dies zeigen Untersuchungen zu abgeschossenen Marschflugkörpern. Die Deutsche Welle berichtet, dass auch Komponenten dabei sind, die in Deutschland produziert wurden. Ein geplantes neues Sanktionspaket der EU soll diese Lücken schließen. Doch Experten bezweifeln, ob das die Hightech-Zufuhr an Russlands Militär stoppt. Nach Afghanistan. Pakistan hat in der Nacht Ziele der Taliban-Regierung in den größten Städten Afghanistans bombardiert, wie Vertreter beider Länder heute mitteilten. Der pakistanische Verteidigungsminister bezeichnete den Konflikt als offenen Krieg. Darüber berichtet Reuters. Sicherheitskreise in Pakistan berichteten von Luft-Boden-Raketenangriffe auf Militärbüros und Posten der Taliban in Kabul, Kandahar und Paktia sowie Bodenkämpfe in mehreren Sektoren entlang der Grenze zwischen den beiden Staaten. Die Taliban gaben an, Vergeltungsschläge gegen pakistanische Militäreinrichtungen durchgeführt zu haben. Beide Seiten meldeten schwere Verluste und gaben stark voneinander abweichende Zahlen an, die Reuters nicht unabhängig überprüfen konnte. Über 7000 Menschen starben 2025 weltweit auf Migrationsrouten oder gelten als vermisst. Das berichtet die Migrationsagentur der UNO am Donnerstag. Sie warnte, dass die tatsächliche Zahl wahrscheinlich höher sei und bezeichnet die Situation als globales Versagen. Darüber berichtet Africa News. Die Überfahrt über das Mittelmeer forderte im Jahr 2025 über 2000 Menschenleben. Weitere 1000 Menschen starben beim Versuch, die Kanarischen Inseln zu erreichen oder verschwanden. Dies zeigen Zahlen der International Organization for Migration, IOM. Seit Anfang Jahr registrierte die Organisation bereits 606 Todesfälle bei der Überfahrt über das Mittelmeer. Die IOM-Generaldirektorin drängte auf sichere, legale Routen. Kürzungen der Mittel für Hilfsorganisationen, das harte Vorgehen gegen humanitäre NGOs und der eingeschränkte Zugang zu Daten behinderten eine genaue Nachverfolgung. Der weltweite Rückgang gegenüber den über 9000 Todesfällen im Jahr 2024 erkläre sich damit, dass es auf gefährlichen Routen weniger Versuche gab, die Grenze zu überqueren, insbesondere an der Grenze zwischen den USA und Mexiko und im Darien-Dschungel. Dort verzeichnete die IOM mit 409 Todesopfern die geringste Zahl seit 2014. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Samstag ist es bedeckt und trocken. Die Temperaturen sinken bis auf 1 Grad. Am Samstag ist es bewölkt bei Temperaturen von 12 Grad. Am Sonntag zeigt sich am Nachmittag die Sonne bei Temperaturen zwischen 4 und 11 Grad. Meteo Schweiz berichtet, dass die Pollensaison 2026 bereits im vollen Gange sei. Derzeit überwiegen Erlenpollen, nachdem Anfangs Februar die Haselpollen die höchste Konzentration aufwiesen. In den folgenden Tagen kommen die Pollen der Weiden und Pappeln dazu. Im März ist zuerst mit der Esche und dann mit der Birke zu rechnen.
Rabe Info.
Die Stadt Bern will die Nutzung der beiden Almenden überdenken. Die verschiedenen Ansprüche sollen besser aneinander vorbeikommen und die Fläche besser genutzt werden. Dafür hat der Gemeinderat ein Mitwirkungsverfahren gestartet. Zugleich wurde Kritik an der Planung der Stadt laut. Das Komitee mit dem Namen Berner Almenden für alle trat in Erscheinung. Wir haben im Januar darüber berichtet. Morgen endet die Online-Befragung der Stadt. Bis nächste Woche läuft noch die Frist für schriftliche Eingaben. Zeit, um nachzufragen, ändert die Mitwirkung etwas an der Kritik des Komitees? Und wie blickt es in die Zukunft? Ein Bericht von Noah Piu.
Trainingsplatz für Spitzen- und Breitensport, Austragungsort von Wettkämpfen, Stellplatz für den Zirkus, Naherholungsgebiet und wertvolle Grünfläche für die Klimaresilienz. Die Stadt Berner Bevölkerung hat viele und große Ansprüche an ihre beiden Almenden. Für das Komitee Berner Almenden für alle ist ein Grundsatz besonders wichtig. Die ursprüngliche Idee der Almenden soll beibehalten werden. Das heißt, sie sollen Orte sein, die der Bevölkerung frei zur Verfügung stehen und die gemeinsam genutzt werden. Dazu hat das Komitee ein Manifest verfasst.
Mit dem Manifest wollte das Komitee Berner Almenden für alle von Anfang an klarstellen, dass ein völlig überdimensioniertes Parkhaus unter der geschützten großen Almend oder auch die exklusiven Fußballfelder für IB auf einem Gebiet wie den Almenden, das für die Allgemeinheit vorgesehen ist, einfach nicht drin liegen.
Sagt Anna Leising vom Komitee. Damit spricht sie gleich zwei Hauptkritikpunkte an der Planung der Stadt Bern an. Der Gemeinderat hat mehrere Varianten für eine zukünftige Nutzung ausgearbeitet. Bei fast allen sind die exklusiven Felder für den Fußballclub BSC Young Boys Teil davon. Ebenso das Parkhaus, das die UBS bauen will. In einer Mitwirkung will die Stadtregierung die Meinung der Bevölkerung und der verschiedenen Interessensgruppen einholen. Nun neigt sich diese Mitwirkung dem Ende zu. Viele haben sich bereits zu Wort gemeldet, darunter auch der Fußballclub BSC Young Boys. Er bestehe nicht auf exklusive Nutzungsrechte seiner Trainingsfelder, schreibt der Verein. Man könne sich auch vorstellen, die Felder anderen Clubs wie dem FC Breitenrhein oder den Frauenteams des FC Ostermundigen zur Verfügung zu stellen. Dass IBE von seiner ursprünglichen Forderung abweicht, zeige, wie wichtig die Kritik war, sagt Anna Leissing. Dennoch bleibt sie skeptisch.
Auch wenn wir natürlich Verständnis haben für die Wünsche von IBE, ist es aus unserer Sicht städtischer Boden, der für die Allgemeinheit vorgesehen ist, der vielfältig genutzt werden soll. Und da kann es nicht sein, dass dieser Boden an einen Club abgegeben wird, der dann selbstständig darüber entscheidet, zu welchen Bedingungen und welchen Zeitpunkten dieser Raum für andere Clubs oder andere Nutzungen offen ist.
Auch der zweite Streitpunkt, das Parkhaus, bleibt für das Komitee weiterhin aktuell. BefürworterInnen argumentieren, dass damit die Parkplätze von der Oberfläche verschwinden und so Fläche frei wird. Auch Anna Leissing würde die Parkplätze auf der Alment gerne loswerden. Ein unterirdisches Parkhaus sei aber nicht die Lösung.
Das Problem wird einfach in den Untergrund verschoben. Und zwar nicht einfach in irgendeinen Untergrund, sondern unter die grosse Alment, also unter geschützten Boden. Und dort soll nun eine völlig überdimensionierte Einstellhalle gebaut werden, die wir allenfalls in 10 Jahren hoffentlich sowieso nicht mehr brauchen.
Nicht alle sehen das so. Der Quartierleist Bern-Nord etwa spricht sich sowohl für das Parkhaus wie auch für die IBE-Felder aus. Der Leist will die Interessen vertreten von BewohnerInnen, Gewerbe und Handel sowie von Vereinen. Dass der Leist für das Parkhaus ist, überrasche sie nicht, sagt Anna Leissing.
Und da sind wir wirklich froh, dass andere AkteurInnen, die sich für die Almenten interessieren, weitaus kritischer sind als der Leist, also sowohl die Quartierkommissionen, Dialog Nord und Quafir, wie auch die Parteien und Organisationen, die Teil des Komitees sind.
Zum Ende der Mitwirkung hin drängt sich die Frage auf, bei aller Kritik an den Plänen der Stadt, wie stellt sich das Komitee denn eine zukünftige Nutzung der Almenten vor? Die Umgestaltung müsse die Biodiversität hochwerten und die Aufenthaltsqualität verbessern, sagt Anna Leissing. Außerdem sollen möglichst unterschiedliche Gruppen die Almenten nutzen können. Von Fußball über Hornussen bis zu Frisbee.
Aber eben auch spontane Nutzungen durch nicht organisierte Gruppen, die mal einen Nachmittag auf den Almenten verbringen wollen.
Die Anforderungen an die Umgestaltung bleiben also hoch. Neben Zuspruch hat die Stadtregierung nun auch kritische Rückmeldungen erhalten. Nun ist sie wieder am Zug. Nun beginnt die politische Arbeit.
Die Online-Befragung der Stadt Bern zur Neugestaltung der Almenden läuft noch bis morgen Samstag, dem 28. Februar.
Rabe Info.
Wie weiter mit der Landwirtschaft? Der Bundesrat hat vor kurzem über seine zukünftigen Pläne informiert. In der Agrarpolitik 2030 Plus legt er Grundlagen und Leitlinien für die Landwirtschaftspolitik der kommenden Jahre fest. Er will den Handlungsspielraum der landwirtschaftlichen Betriebe erweitern und die Ernährungssicherheit verbessern. Dafür sieht er unter anderem Anpassungen bei den Direktzahlungen vor. Wenig Freude an den Plänen hat die Kleinbauernvereinigung. Sie befürchten, dass Großbetriebe noch größer werden und kleine Betriebe eingehen. Kilian Baumann ist Präsident der Kleinbauernvereinigung und Nationalrat der Grünen. Noah Piu hat ihn vor dem Bundeshaus getroffen und wollte wissen, woher diese Befürchtungen kommen.
Der Bundesrat hat jetzt die Leitlinien bekannt gegeben, in welche Richtung das es geht mit der neuen Agrarpolitik. Und dort ist einer der Vorschläge, dass eben kleinere Betriebe keine Direktzahlungen mehr erhalten sollen und auch kleine Strukturverbesserungsbeiträge, also beispielsweise, wenn sie einen neuen Stall oder etwas bauen wollen, das nicht mehr erhalten würden.
Was spricht denn gegen große Betriebe oder eben für kleinere landwirtschaftliche Betriebe?
Wir sind der Meinung, in der Schweiz unterstützen wir die Landwirtschaft auch, weil wir eben eine vielfältige Lebensmittelproduktion erhalten wollen, mit unterschiedlichen Betrieben, großen, kleinen. Und kleine Betriebe sind häufig auch sehr vielfältig, haben vielleicht spezielles Saatgut, das sie verwenden, oder spezielle Kulturen, die sie anbauen, und gehen auf den Markt mit ihren Produkten. Und solche Betriebe jetzt abzustrafen mit der Agrarpolitik, finden wir eigentlich skandalös.
Sie finden das skandalös, eben Sie haben gesagt, die Direktzahlungen sind ein Streitpunkt. Sie befürchten, dass kleine Betriebe dann keine Direktzahlungen mehr erhalten. Wie funktionieren diese Maßnahmen des Bundesrates, die angedacht sind, genau?
Ja, in der Landwirtschaft wird immer berechnet, wie viel Arbeitsaufwand ein Betrieb generiert. Und das wird dann anhand der Fläche und anhand der Tierzahl berechnet. Und Betriebe, die eben wenig Tiere haben oder eben wenig Fläche haben, die bekommen dann eine tiefe Standardarbeitskraftwert. Und man muss eine gewisse Höhe bei diesem Wert erreichen, damit man überhaupt eben Direktzahlungen erhält. Und der Bundesrat möchte jetzt diesen Wert erhöhen, und das würde bedeuten, dass eben wirklich Hunderte bis Tausende Betriebe in der Schweiz den Anspruch auf Unterstützung verlieren würden. Also man würde quasi das Geld der Kleinen nehmen und es den großen Betrieben geben, und da wehren wir uns stark dagegen.
Als Alternative dafür schlagen Sie ein degressives Direktzahlungssystem vor. Sie haben dafür auch eine Motion eingereicht. Beim degressiven System würden die Beiträge nach der Größe abnehmen und die Einsparnisse würden in einen Sockelbeitrag fließen, der dann gleichmäßig verteilt würde. Inwiefern wäre denn dieses System gerechter aus Ihrer Sicht?
Bei den sehr grossen Betrieben, wir denken dann Betriebe ab 150'000 Franken Direktzahlungen pro Betriebsleiter, würde leicht gekürzt, und wir haben auch Betriebe, die 1 Million Direktzahlungen im Jahr erhalten, dort würde dann mehr gekürzt, und dieses Geld würde eben an kleinere Betriebe umverteilt oder eben auch, man könnte auch sagen, an eine Start-up-Förderung gemacht. Uns schwebt eher dieses Modell eben vor. Wir finden auch, die Akzeptanz in der Bevölkerung wäre eigentlich besser, weil es gibt immer mehr Betriebe, die eben sehr hohe Beiträge an Direktzahlungen erhalten, und das wird auch von der Bevölkerung je länger je weniger akzeptiert.
Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die nimmt ab in der Schweiz. Gerade auch kleinere Betriebe schließen häufig. Würde ein solches System denn hier Abhilfe schaffen?
Es könnte sicher diese Entwicklung verlangsamen. Eben, wir haben wirklich quasi jeden Tag einen Betrieb, der aufgibt in der Schweiz. Und wenn jetzt hier der Bundesrat das quasi noch befördert, wird es noch schneller gehen und wir werden noch weniger Betriebe haben. Und mit unseren Vorschlägen könnte man es zumindest verlangsamen und vielleicht ab einer gewissen Anzahl Betriebe irgendwann auch plafonieren, weil die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe hat sich in den letzten 30 Jahren halbiert. Also wir können nicht so weitermachen eigentlich wie bisher. Wir müssen irgendwie bremsen.
Der Bundesrat verspricht sich von der Agrarpolitik 2030 plus auch mehr Ernährungssicherheit. Gelingt das aus Ihrer Sicht mit den vorgeschlagenen Maßnahmen und Leitplanken?
Ja, bedingt, oder? Also wenn man natürlich immer mehr Leute aus dem Sektor herausdrängt und nicht neue Leute in die Landwirtschaft einsteigen können, gibt es immer weniger Leute, die sich auch in diesem Sektor bewegen. Und das schadet schlussendlich auch der Ernährungssicherheit, die wir in der Schweiz haben, oder wenn dann nur noch einige wenige sehr große über die Ernährung entscheiden.
Das war Kilian Baumann. Er ist Präsident der Kleinbauernvereinigung und Nationalrat der Grünen.
Rabe Info.
Der Tod ist meist ein bitteres, ein ernstes Thema. Selten ist es heiter. Doch dieses Wochenende wird in der heiteren Fahne ein ganzes Festival rund um das Sterben und Leben zelebriert mit dem Titel Plötzlich tot. Andreas Sutter und Hannes Hergarten vom Projekt Weiter Heiter organisieren das Festival. Rahel Bucher ist vom Kulturhaus Heitere Fahne mit dabei. Sarah Heinzmann hat sich gestern mit den drei VeranstalterInnen auf der Terrasse der Heiteren Fahne zum Kaffee getroffen.
Andreas Sutter, Hannes Hergarten, Rahel Bucher. Der Tod ist in unserer Gesellschaft ja meistens ein sehr ernstes Thema und sehr selten heiter. Ihr veranstaltet nun ein ganzes Festival rund um den Tod und das bereits zum zweiten Mal. Andrea Sutter, was genau löst das für Reaktionen aus? Gibt es da auch irritierte Stimmen?
Nein, eigentlich bisher nicht. Ich habe hauptsächlich mit Reaktionen zu tun, die uns ermutigen und sich darüber freuen und interessiert zeigen, dass wir dieses Thema aufgreifen und auf doch besondere Art und Weise zur Auseinandersetzung anbieten.
Bereits zum zweiten Mal findet dieses Festival statt, hier in der Heiteren Fahne. Was genau steht dieses Jahr auf dem Programm, Andrea Sutter?
Da gibt es vieles zu erleben, gar nicht so einfach, einen Schwerpunkt zu setzen. Aber was ich besonders hervorheben möchte, ist das Hotel Amort. Das ist ein lebendiges und persönliches Austauschformat, bei dem verschiedene Fachpersonen, KünstlerInnen und andere AktivistInnen, die sich für das Thema einsetzen, einen Raum gestalten, den die Besuchenden aufsuchen können und dort mittels einem Gespräch oder einem Ritual sich dem Tod ganz nahbar nähern können. Und natürlich gibt es auch sonst viel zu erleben. Es gibt verschiedene Konzerte und Performances und Klanginstallationen und Essen und Trinken natürlich, weil auch auf das Leben selbst angestoßen werden soll.
Ihr feiert also nicht nur den Tod, sondern auch das Leben an diesem Wochenende. Rahel Bucher, du bist von Seiten der Heiteren Fahne für dieses Festival zuständig. Welche Rolle hat die Heitere Fahne genau bei diesem Festival?
Also wir sind Austragungsort und Co-Veranstalterin. Aber es ist ja eigentlich sowieso eine spezielle Beziehung, weil das Projekt Weiter Heiter, das Hannes und Andrea gegründet haben, ist ja wie aus der Heitere Fahne entsprungen. Also die beiden waren vorher auch in der Heitere Fahne und es ist wie ein neues Projekt, das entstanden ist, eben mit diesem Schwerpunkt Tod, Sterben, Abschied, aber auch mit dem Schwerpunkt Auszeiten und Streiten. Das sind noch so zwei andere Bereiche, die eigentlich auch, genau. Und jetzt aber dieses Wochenende treten wir eigentlich einfach zusammen auf, um dem Leben und dem Tod Raum zu geben.
Rahel Bucher, du hast es gerade erklärt, das Projekt Weiter Heiter, das ist entstanden aus der Heiteren Fahne heraus. Andrea Sutter und Hannes Hergarten, ihr beschäftigt euch schon seit längerem und auch in unterschiedlichen Kontexten mit dem Thema Tod und Vergänglichkeit. Hannes Hergarten, inwiefern ist denn Heiterkeit eine angemessene Haltung gegenüber dem Tod?
Der Freund Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, seines Todes ist man gewiss, warum sollte man nicht heiter sein? Und wenn man darüber nachdenkt, dann hat er wohl nicht ganz falsch gelegen damit, weil ich denke, es gibt ja nichts Traurigeres, als wenn das Alter kommt und eine Verbittertheit den Raum einnimmt. Ich glaube, dass wenn man älter wird, es nicht alles einfacher wird und die Sachen einem auch nicht einfacher gelingen. Aber man kann ja versuchen, eine Grundstimmung von einer Heiterkeit dem entgegenzusetzen und dies ist auch unser Ansatz. Auch wenn das Leben nicht immer heiter ist, schön ist es, wenn man aber die Heiterkeit behält.
Dieses Wochenende tauschen sich im Rahmen vom Festival Plötzlich tot viele Menschen über das Thema Abschied aus. Was genau bedeutet diese Geselligkeit angesichts der Vergänglichkeit des Lebens?
Ich denke, dass die schwierigen Momente im Leben zu ertragen durchaus einfacher gelingen, wenn sie eben geteilt werden können. Und mir oder anderen Menschen ist aufgefallen, dass bei den Todesanzeigen oftmals der Beisatz ist im kleinsten Familienkreis. Und dem wollen wir etwas entgegentreten, indem dass wir die Abschiedskultur, die vielleicht durch die Kirche auch etwas verloren gegangen ist, wieder eigentlich einen neuen Raum geben möchten, sie Menschen wieder dazu ermutigen möchten, dass sie eben mutig sind und sich überlegen möchten wollen, wer alles da eigentlich einen Platz einnehmen kann. Und unsere Grundfragestellung, wem gehört eigentlich der Tod, geht da eigentlich in diese Richtung, nämlich man stirbt ja allein, aber die, die bleiben, die sind eben auch noch da. Und ob das jetzt nur die kleinste Familie ist oder ob das noch der Peter, der Franz, die Eva und der kleine Paul vielleicht waren, die doch da im Leben ganz wichtig waren, vielleicht haben die ja auch genau ein Recht, diesen Abschied mitzutragen oder zu gestalten. Und ich glaube auch, dass jede Person, die in Trauer ist, eigentlich davon profitieren kann, wenn sie den Moment mit anderen Menschen ertragen darf im ersten Moment und dann im zweiten vielleicht eben diese Geselligkeit, dieses Heitere eigentlich auch wieder Raum bekommt, das Leben weiter zu leben.
Ihr engagiert euch beide schon länger rund um das Thema Vergänglichkeit und Tod. Andrea Sutzer, ist für dich eine ganz bewusste Auseinandersetzung mit dem Tod eine Voraussetzung für das gelingende Leben?
Also was klar ist, der Tod ist unausweichlich und er betrifft uns alle. So denke ich, es macht Sinn, ihn als Perspektive zu sehen und nicht einfach als düsteres Ende, welchem man ausgesetzt ist. Weil ich denke, das Bewusstsein um Vergänglichkeit und Endlichkeit auch den Blick aufs Leben schärfen kann, wenn man weiß, die Zeit ist begrenzt. Es nimmt einem auch die Angst, wenn man etwas nicht verdrängt, sondern versucht, in eine aktive und offene Auseinandersetzung zu gehen. Und ich denke auch nicht zuletzt, dass das Gespräch über die Endlichkeit und der Austausch über auch schwierige Themen auch Beziehungen stärken können und Tiefe herstellen kann, was ja etwas Wunderschönes ist.
Das Festival Plötzlich Tod findet heute bis Sonntag in der Heiteren Fahne in Wabern statt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 27. Februar. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Noah Piu und Sarah Heinzmann. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.